Ja, ich möchte gerne heute ein Experiment machen. Oder es ist ja der Advent und man erwartet vielleicht eine Predigt über einen adventlichen Text aus dem Neuen Testament. Aber ich möchte heute und am dritten Advent gerne über das kleine Buch Rut predigen im Alten Testament. Also Rut hat dieses kleine Büchlein hat 4 Kapitel. Und es ist recht übersichtlich und die meisten von uns kennen sich schon aus im Buch Rut. Ihr wisst genau, wie es anfängt und aufhört. Und meine Argumentation, warum über das Buch Rut, das ist deswegen, weil das Buch Rut beginnt in Bethlehem und es endet in Bethlehem. Also das ist schon mal ganz weihnachtlich, adventlich. Und das Buch Rut entfaltet uns und erklärt uns, was Erlösung ist. Es zeigt, wie Erlösung geht. Das finde ich so spannend und interessant. Ein anderer Punkt, das Buch Rut spielt in der Richterzeit. Die Richterzeit im Alten Testament ist eine sehr, sehr traurige Zeit, eine geistlich ganz dunkle Zeit, wo viele Gläubige oder das Volk Gottes an sich von Gott entfernt hat und man wundert sich, dass in so einer dunklen Zeit so ein helles Licht Richtung Evangelium scheint, wie es im Buch Rut entfaltet wird. Der Schlüsselvers vom Buch Rut ist Kapitel 3, Vers 9 und das lese ich vor. Das ist ja auch bekannt und das ist die Begebenheit, wo die Rut, das heißt eine heidnische Frau, die nicht zum Volk Gottes gehört, wo sie sich unter den Schutz und den Segen des Boas begibt. Und da heißt es, also sie ist ja um Mitternacht, schleicht sie sich auf die Tenne, wo das Korn geworfelt wurde und dann legt sie sich dort unter seinen Mantel und dann wacht er auf und in Vers 9 heißt es, und er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Rut, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist der Löser. Und das ist so, dieser Vers, wo die Rut sich, wo sie runterschlüpft unter den Saum des Gewandes, kann man sagen, so wie sie in jener Nacht unter den Schutzmantel ihres Retters kroch, so ruft Gott uns alle aus jeder erdenklichen Notlage und Schuldverstrickung unter den Schutz seiner wärmenden Liebe und Gnade. Das ist das große Thema des kleinen Buches Rut. Es zeigt uns auf eine ganz besondere Weise, was Erlösung, Erweckung, Wiederherstellung, Wiedergeburt und Neubeginn für uns persönlich bedeuten. Also Kapitel 3, Vers 9. Und noch etwas, es geht im Buch Rut um eine Klausel aus dem Alten Testament, und zwar aus den Büchern Mose. Es geht um eine Landbesitz-Rückkaufklausel. Und ich lese kurz die Bestimmungen vor. Also mit Erlösung hat dieses Buch insofern zu tun, als diese ganze Geschichte sich auf ein altes Gesetz des Mose gründet, das folgende Bestimmung enthält. Wenn ein Mann Ländereien, die Eigentum seiner Familie sind, wegen Verarmung verkaufen muss, so soll sein nächster Verwandter diese wieder einlösen und für ihn zurückkaufen. Bei jeder Verhandlung über den Verkauf von Landbesitz war man sich über diese bestehende Klausel völlig im Klaren. Landbesitz hat man immer mit dem Vorbehalt gekauft, dass irgendein näher Verwandter des bisherigen Besitzers, falls es einen solchen gäbe und dieser die Mittel besaß, jederzeit das Recht habe, dieses Land für seinen Bruder wieder zurückzukaufen. Und jener Käufer durfte sich nicht weigern, es wieder zurückzugeben. Und ein solches Recht bestand nicht nur in Bezug auf Wiedereinlösung von Landbesitz, auch Personen konnten auf diese Weise wieder freigekauft werden. Also das ist der Hintergrund vom ganzen Buch, diese Landbesitz-Rückkaufklausel. Da kommen wir später dazu noch. Dieses Buch Ruth ist auch noch ein Missionsbuch, weil in diesem Buch wird uns gezeigt, wie ein Mensch aus einer anderen Sprache und Kultur und Religion zum Glauben an den einzig wahren Gott kommt. Und es ist höchst interessant, wie die Ruth zum Glauben findet, weil das hat man nämlich gar nicht so geplant. Da war kein Missionar und keine offizielle Missionsgesellschaft, nichts dergleichen, null. Aber zum Glauben ist sie gekommen. Und das ist ganz, ganz interessant. Dann ist das Buch Ruth auch ein christologisches Buch, weil es zeigt uns den Löser, das ist der Boas. Er ist der Löser, der einlöst, kauft und in Besitz nimmt und unter seinen Schutz stellt und alles wiederherstellt, was nämlich die Naomi oder ihr Mann, was damals verkauft werden musste und verloren ging, das kam alles wieder zurück. Also Jesus ist derjenige auch in unserem Leben, der nicht nur Sünden vergibt, sondern Jesus ist der Erlöser, der wiederherstellt und alles wieder gut macht und seinen Segen gibt. Und zum letzten einleitenden Gedanken, es gibt das Buch Ruth, kann man vergleichen mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn hatte auch alles beim Vater, er ist aber weggegangen, so wie die Naomi und der Elimelech, sie sind weggegangen, da wo es schön und gut war. Und als die Naomi zurückkam, da sagt sie, voll bin ich gegangen, leer bin ich zurückgekommen. Sie kommt völlig leer. Und jetzt ist der Unterschied zum verlorenen Sohn und der Naomi ist, dass der verlorene Sohn kam allein zurück. Und das war gut natürlich. Er kam wieder zurück zum Vater, weil er wusste, dort ist es besser, dort ist es gut. Aber die Naomi, die kam, hat noch jemand mitgebracht. Das ist der Unterschied. Und das ist ganz, ganz toll, dass sie eben die Ruth mitgebracht hat. Jetzt möchte ich die ersten 6 Verse lesen. Ihr kennt ja den Text, aber ich möchte etwas ins Detail gehen dann. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Also diese ganze Geschichte beginnt damit, dass uns eine Familie vorgestellt wird in Brothausen. Bethlehem heißt Brothaus oder Brothausen. In Bethlehem hat es allein schon vom Namen her immer Brot, da ist es gut, da hat es Brot. Und Bethlehem, wo Jesus geboren ist, das weist uns ja auch dahingehend auf Jesus hin, weil Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Also diese Familie, die ist glücklich in Brothausen. Der Elimelech, der Name heißt Gott ist König. Die Naomi, ihr Name heißt die Angenehme. Der Machlon kann man so ungefähr mit Gesang, Lobpreis übersetzen und Kilion, das Vollkommene. Und so bildet diese Familie in Bethlehem eigentlich eine Einheit, eine glückliche Familie in Brothausen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir in Christus alles, was wir brauchen. Und so war es mit dieser Familie, als die Geschichte beginnt. Sie haben in Jesus alles. In Bethlehem, das ist auch der Ort, wo sie hingehören. Die jüdischen Menschen des Alten Bundes, sie gehören ins Land Israel. da ist der Segen. Da müssen sie sein und bleiben, nicht wegrennen, sondern dort bleiben. Und diese Familie ist glücklich, da ist Gesang, da ist Gott der König, da ist noch eine angenehme Person, das sind die Mütter meistens, die Frauen. Und alles ist gut. Und jetzt ist bereits im ersten Vers, wird uns hier gesagt, es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Also eine Hungersnot in Bethlehem, das geht ja gar nicht, weil Bethlehem ist Brothaus. Wie ist das überhaupt möglich, dass da, wo Gott den Segen verheißen hat, wo alles ist, was wir nötig haben, dass da eine Hungersnot kommt? Die Antwort auf diese Frage, warum sowas möglich ist, steht in 2. Chronik Kapitel 7, 13 und 14. Und da steht, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter meinem Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das heißt, Gott ist der, der nach Bethlehem eine Hungersnot geschickt hat. Warum? Weil das Volk dort nicht mehr auf seine Stimme hört, weil sie ihn weggeschoben haben und weil sie ihn sozusagen ins Regal gestellt haben und nicht mehr ihren König Gott angebetet haben, nicht mehr ihm nachgefolgt sind. Das war der Grund für die Hungersnot. Und die richtige Antwort wäre gewesen, die richtige Reaktion von diesem Elimelech wäre gewesen, dass er sich wieder auf Gott ausrichtet, dass er Gott fragt, was ist denn der Grund, dass es hier so dürre wird, dass hier das Brot fehlt und dass er sich umgekehrt hätte zu Gott, wieder zurück. Und man kann sich fragen, warum gehen Menschen heute aus Brothausen weg, von der Gemeinde weg, vom Glauben weg? Es ist vielleicht nicht immer nur so, dass die Welt so attraktiv wäre, sondern dass die Gemeinde dürr ist, dass es in der Gemeinde wenig Gottes Wort gibt oder dass sie in ihrem eigenen Leben Dinge zugelassen haben, die den Glauben nicht mehr fließen lassen. Wie auch immer, der Elimelech und seine Familie, sie haben wahrscheinlich auch ganz gut gewusst, dass eigentlich das Land Israel der Ort ist, wo sie hingehören. Und dass sie jetzt eigentlich dieses Problem angehen müssten und Buße tun müssten. Aber sie haben sich aufgemacht und dieses Land des Segens verlassen. Sie sind nach Moab gegangen. Moab ist ja die andere Seite vom Toten Meer, das ist das heutige Jordanien. Da gab es anscheinend Brot, da haben sie sich gedacht, da kann man überleben. Auf jeden Fall ist Weglaufen vom Ort des Segens, das ist nicht die Lösung. Weder damals noch heute, das ist immer das Gleiche. Wenn wir weglaufen von da, wo Jesus uns haben will, oder auch vom Glauben eine Auszeit nehmen, es gibt so Leute, die sagen, ah, ich brauche jetzt eine Auszeit vom Glauben. Da denke ich immer, ja, wie geht das? Was hast du davon? Was kommt danach? Also, dass einem manchmal auch die Gemeinde zu viel wird, die vielen immer lächelnden Menschen und so, und da geht es einem auf den Wecker, also das kann ich auch verstehen. Aber trotzdem, also von Jesus weglaufen, das bringt früher oder später nichts. Wir verlieren nur. Und diese Familie ist weggegangen ins Land Moab. Im Land Moab ist kein Wort Gottes. Im Land Moab kann man im Glauben nicht wachsen. Im Land Moab ist geistlich gesehen eine große Wüste. Auf jeden Fall, sie sind weggegangen. Und haben dort gedacht, ja, also das eine ist noch, sie haben ihr Land wohl nicht verkauft. Der Elimelech hat seinen Landbesitz nicht verkauft, weil er dachte, jetzt schaue ich mal, wie es dort wird, vielleicht mal ein paar Jahre dort Geld verdienen, überleben, es zu etwas bringen und dann komme ich wieder zurück. Tatsache war, er ist nicht zurückgekommen und seine Söhne auch nicht. Es gibt ja, ich weiß es von Osteuropa, viele Menschen in den osteuropäischen Ländern, die gehen kurz in den Westen, um dort Geld zu verdienen, und sie verlassen ihre Wohnung, alles noch warm, oder ihr Haus, sie haben Landbesitz, sie haben Wohnung und alles, und sie gehen in den Westen, um dort Geld zu verdienen und denken, ja, ja, ich komme dann schon mal zurück. Aber oft ist das eine längere Sache. Auf jeden Fall, das ist wichtig zu wissen, der Elimelech hat sein Land nicht verkauft. Er hatte noch Landbesitz, weil da geht es darum in diesem ganzen Buch nachher, dass der Boas Land kauft oder übernimmt, was dann nachher verkauft wurde. Auf jeden Fall weglaufen vom Ort des Segens. Es gibt eine interessante einen Bibelvers, Matthäus 16, 26, muss man auswendig lernen. Da steht, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und was kann ein Mensch geben, damit er seine Seele wieder gewönne? Das sind zwei Fragen gestellt. Die eine Frage ist, was gewinnt man, wenn man die Gemeinschaft mit Gott verliert? Das ist die Frage, kann man da etwas gewinnen? Wenn man denkt, jetzt tue ich mal Auszeit vom Glauben nehmen und dann tue ich irgendwie in der Welt mich ergötzen und da Gewinn scheffeln. Der Vers sagt, man kann nichts gewinnen, man verliert nur. Der Verlust wird riesengroß sein, wenn du als Gläubiger weggehst und denkst, du kannst in der Welt etwas gewinnen und du gleichzeitig die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott verlierst. Und dann heißt es, und was kann ein Mensch geben, damit er das wieder zurückbekommt? Und die Antwort ist, nichts kann er geben. Er kann gar nichts geben. Das heißt, außerhalb dem Raum der Gnade haben wir keine Chance. Wir Menschen können einfach immer nur Sünden aufhäufen. Das ist alles, was wir können. Und wenn Jesus, wenn der Erlöser nicht eingreift, dann ist das schwierig. Dann ist es aussichtslos. Und das ist jetzt die Situation von dieser Familie. Sie gehen in dieses Land Moab, um dort einen Gewinn zu machen in irgendeiner Weise. Und wir sehen hier, als sie zurückkommen nach 10 Jahren, dann ist die Naemi, die sagt in Kapitel 1, Vers 20, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Also voll bin ich gegangen im Sinne von, ich hatte da noch eine Verbindung zu Gott. Ich hatte noch einen Beschützer und Ernährer, meinen eigenen Mann. Der ist jetzt weg. Gott hat ihn weggenommen. Und meine Söhne, die sind auch nicht mehr da. Dieser Vers, voll bin ich gegangen, leer hat mich der Herr zurückkehren lassen, das ist ein Hinweis, dass die Naemi in ihrem Leben gesehen hat, es war Gott, diese schweren Prüfungen, die er jetzt zugelassen hat, damit ich wieder zurückgehe, das ist Gottes Wirken. Und sie macht keine Anklage, sondern sie sagt, jetzt komme ich mit leeren Händen wieder dahin, wo ich weiß, da wird Gott wirken. Und das ist übrigens, wenn jemand zum Glauben findet, dann kann er nur mit leeren Händen kommen. Also niemand mit vollen Händen wird zum Glauben finden. Nur Menschen, die geistlich bedürftig sind, die leere Hände haben, die werden Jesus erleben. Und so ist die Naemi eigentlich, sie kommt wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Also sie hat Mann und Söhne verloren. Und Gottes Mittel, um sie zurückzubringen, das sind zweifach. Erstens, dass sie sieht, diese schweren Fügungen, das ist Gottes Wirken. Er bringt mich zurück. Und sie ist natürlich traurig. Es ist natürlich ein ganz unglaublicher Verlust. Und die zweite Nachricht ist, sie hört, dass es wieder Brot gibt in Brothausen. Da will sie hin. Da will sie sein. Da, wo es Brot gibt. Sie hat Buße gegeben und Gott Recht gegeben. Jetzt ist interessant, jetzt kommt diese interessante Situation, wo sie praktisch mit ihren zwei Schwiegertöchtern, die ihre Männer verloren haben, macht sie sich auf in die Heimat. Und in diesem Vers 6 heißt es, beide Schwiegertöchter gehen mit ihr Richtung Israel. Das finde ich sehr interessant. Und da kann man sich überlegen, was für eine Person war die Naemi? Sie war eine angenehme. Aber ich meine, das mit den Schwiegertöchtern und Schwiegermüttern, das wissen wir alle. Das ist eine diffizile Angelegenheit öfters mal. Und dass jetzt diese heidnischen Schwiegertöchter mit ihrer Schwiegermutter in ein fremdes Land gehen wollen, ist sehr interessant. Also sie hat wohl in all dem, wo sie 10 Jahre lang eigentlich am falschen Ort waren und eigentlich ihren eigenen Gott mehr oder weniger verleugnet haben, in all dem war die Naemi eine Person, wo diese Schwiegertöchter sie eigentlich liebgewonnen haben. Und jetzt in dieser Situation sagt die Naemi zu Orpa und zu Ruth, also ich gehe jetzt heim, aber ihr dürft doch bitte in eurem Land bleiben. Das ist ja nicht eure Kultur, das ist nicht eure Sprache, es ist nicht euer Glaube. Und sie weinen diese Schwiegertöchter und sagen, doch, wir gehen mit dir. Und schließlich und endlich ist es die Ruth, die sagt, jetzt lass mich in Ruhe mit deinem, sie sagt in Vers 16, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will ich auch gehen, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und hier sehen wir, dass etwas passiert ist, dass in all diesem Schweren, was der Naemi auf sie gekommen ist, dass in all dem Schweren die Ruth zum Glauben an diesen Gott gekommen ist. Und das ist sehr interessant, weil manchmal macht man sich ja so Gedanken, wie kann ich meinen Nachbarn zu Jesus führen? Und dann hat man kleine Kinder und dann kommt der Nachbar vorbei und dann ist ein Riesenchaos und die Kinder sind auch noch ungehorsam und überhaupt nicht christlich und man denkt, so ist jetzt mein Eindruck, so will ich die Leute bekehren, wenn es bei mir so zugeht. Und hier ist bei der Ruth, bei der Naemi, die ja diese schweren Jahre und eigentlich dieses schwache Glaubensleben zeigen konnte, irgendwie. Da ist eine Ruth, die gesehen hat, dass die Naemi sich unter ihren Gott stellt. Dass die Naemi, die tut Buße und sie nimmt diese schweren Fügungen Gottes für sich an. Und sie erlebt einen Gott, der Sünde vergibt, der Gnade austeilt und der Sünder annimmt. Das sieht die Ruth und sie sagt, so einen Gott will ich auch haben. Sie sagt nicht nur, dein Volk ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk, sondern sie sagt auch, dein Gott soll mein Gott werden und mein Gott sein. Und da sehen wir, es ist etwas passiert. Gott ist nicht ein Gott für gute Menschen. Wir wollen immer gut sein und einen guten Eindruck machen, aber manchmal ist es das Gegenteil. Und es ist uns sehr peinlich, aber Jesus kann trotzdem wirken. Sonst wäre es sowieso ganz schlecht. Auf jeden Fall, die Naemi, die kann die Ruth nicht davon abhalten, dass sie mitgeht. Und das sollen wir auch mitnehmen. Jesus wirkt auch in unserem Leben in schwachen Situationen, wenn wir eben gar nicht Gutes zeigen können oder wenn wir versagt haben, dann ist doch Gott noch da. Er sieht die leeren Hände von der Naemi. Und dann heißt es in Kapitel 1, Vers 22, so kehrte Naemi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Also die Naemi kehrt zurück und bringt ihre Schwiegertochter mit. Und nun ist es sehr, sehr interessant, was nicht direkt im Text steht, aber wovon wir ausgehen können. Die Naemi kommt jetzt in ihr verfallenes Bauernhaus zurück. Sie hat ja noch ein Haus, und da war 10 Jahre lang ist Gras gewachsen drüber, da ist gar nichts. Und sie muss jetzt das Haus wohl und die Ländereien verkaufen. Und sie verkauft es, weil sie braucht irgendetwas zum Leben. Und dadurch, dass sie jetzt, die Naemi, mit leeren Händen völlig verarmt ist und ihre Schwiegertochter ist auch verarmt, die muss diese Ähren auflesen. In dieser Situation, wo sie beide völlig verarmt sind, mit leeren Händen, aber an einem Ort, wo Brot ist, wo der Segen ist. Hier kommt jetzt im Kapitel 2, wird der Blick, unser Blick wird auf den Erlöser gelenkt, auf den Boas. Und da möchte ich jetzt nur noch kurz drei Dinge sagen. Weil der Boas ist der Löser oder der Erlöser. In der Person von Boas wird uns Jesus gezeigt. Wie geht das? Also der Boas, der Erlöser, im Alten Testament, das ist jemand, das muss ein naher Verwandter sein. Er muss die Mittel haben, um Sachen zu kaufen, zurückzukaufen, und er muss auch wollen. Diese drei Dinge sind wichtig. Und das möchte ich kurz noch erklären und dann in zwei Wochen weitermachen mit diesem Buch. Also der Boas, er ist der Löser. Und warum weist der Boas auf Jesus hin? Erstens, der Löser muss ein naher Verwandter sein. Jesus ist unser naher Verwandter geworden, weil es in der Bibel heißt, Hebräer, er musste Fleisch und Blut annehmen. Jesus ist der ewige Gott und er wurde Mensch. Er kam in unser Fleisch und er wurde ein naher Verwandter. Er ist nicht mehr weit weg, so wie in den Religionen. Die Götter sind so weit weg und der Allah, da kann man nicht persönlichen Kontakt aufnehmen, sondern muss sich ihm unterwerfen. Aber der Gott der Bibel, der Erlöser Jesus, der wurde Mensch, so wie wir. Er kam er bekam einen menschlichen Körper und er wurde ganz Mensch. Und dadurch, dass er ein naher Verwandter wurde, dass er unser Bruder wurde, hat er das Recht, uns loszukaufen. So wie der Erlöser im Alten Testament, Jesus, der nahe Verwandte. Und es heißt in Hebräer Kapitel 2, Vers 9, er wurde eine kurze Zeit niedriger als die Engel, um für alle den Tod zu schmecken, um uns loszukaufen. Jesus ist der nahe Verwandte geworden. Und dann eine zweite Bedingung, um Löser zu werden, ist, dass man jetzt, wenn es um einen Landkauf geht, dann muss natürlich der nahe Verwandte, der muss auch die finanziellen Mittel haben. Also wenn er keinen Zaster hat, keine Kohle hat, dann geht es nicht. Und das sagt die Bibel über Jesus in Jesaja 50, Vers 2, diese rhetorische Frage ist vielleicht die Hand des Herrn zu kurz geworden, dass er nicht mehr helfen könnte. Manchmal denken wir so, dass Gott ist nicht fähig und nicht bereit zu helfen, aber so ist es nicht. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen. Oder in Jeremia 50, 34, ihr Erlöser ist stark. Jesus ist kompetent zu kaufen, Gott in dem übertragenen Sinn, Gott hat die finanziellen Mittel, die geistlichen Mittel, um uns frei zu kaufen, und zwar mit seinem eigenen Blut. Das ist das, was die Bibel sagt. Also Jesus hat die Mittel, er ist fähig, diesen Loskauf auch durchzuführen. Da kommen wir in der nächsten Predigt eben dazu, wie der Boas es dann macht. Und dass da nämlich noch ein anderer Löser ist, der noch näher dran ist. Und die Frage ist, auf was weist das hin? Aber das sage ich jetzt nicht. Und das Dritte von dem Löser, die dritte Voraussetzung ist, er muss auch wollen. Er muss nicht nur ein naher Verwandter sein, er muss nicht nur die finanziellen Mittel haben, sondern er muss auch wollen. Und das Interessante in diesem Fall ist, dass der andere Löser, der wollte auch kaufen. Aber dann hieß es, nimmst du dann auch noch die Frau dazu, die Ausländerin? Dann sagt er, nein, die will ich nicht. Und der Boas, der war bereit, auch die Ruth zu nehmen. Übrigens, das ist ja auch noch eine Liebesgeschichte auf dieser anderen Ebene. Der Boas hat sie auch schon lieb gewonnen, hat ein Auge auf sie geworfen. Und so ist es eben in dem übertragenen Sinn, dass Jesus uns lieb gewonnen hat. Und das sagt uns eben in Kapitel 4, wie dann die Naemi gibt ja der Ruth diesen Hinweis und sie sagt, ich zeige dir jetzt, wie man es machen muss bei uns, wie die Vorschriften sind. Du musst dich dann unter seinen Mantel schlüpfen und dann, wenn er dich fragt, dann musst du sagen, ich bin deine Magd und breite den Saum deines Mantels über mich. Und das heißt dann eben, dass sie sagt, ich brauche deinen Schutz, ich brauche deinen Loskauf, ich möchte von dir gelöst, erlöst werden. Und das sagt sie. Und sie erlebt, wie der Boas sagt, ja, du bist eine Person, die sich schon von Anfang an unter die Flügel dieses Gottes Israels gebracht hat. Du hast Schutz gesucht bei diesem Gott Israels, dem Gott der Gnade. Ja, also das ist eben im Kapitel 2, wird uns der Boas vorgestellt und er zeigt uns auf Jesus hin. Er ist ein naher Verwandter. Jesus ist uns auch näher, als wir denken, näher, als wir glauben können. Er wurde Mensch und er kann uns so tief verstehen, wie wir selber nicht verstehen. Wir verstehen uns ja selber auch manchmal nicht und können das nicht genau einordnen, wie und was. Aber Jesus kann es. Er hat die Fähigkeiten und hat uns erkauft mit seinem Blut. Und er will auch. Er hat ein Ja zu uns. Weil manchmal gibt es Menschen, die sagen, also mit dieser Person, da bin ich fertig, aus. Der hat mich 1000-mal enttäuscht, fertig. Und Jesus sagt das nicht. Er liebt uns und er will. Er will und er macht diesen Loskauf wie der Boas. Und das finde ich toll. Also im Alten Testament gibt es so viele spannende Bücher. Und Jesus sagt einmal bei einem theologischen Streitgespräch mit den Pharisäern, ihr sucht in der Schrift, und er meint, das ewige Leben darin zu finden, aber die Schrift zeugt von mir. Die Schrift redet von Jesus. Und wir müssen immer, immer Jesus suchen und finden. Und dann auch dankbar sein, dass er auch in unserem Leben alles vorbereitet hat. Und den ganzen Segen, den wir brauchen in diesem Leben voller Versuchungen und Anfechtungen, der ganze Segen und die ganze Kompetenz liegt bei ihm. Bei ihm sind wir sicher und geborgen und er bringt uns ans Ziel. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch im Alten Testament uns dich so vorstellst, dass wir staunen dürfen darüber, dass du unser naher Verwandter geworden bist und dass du die Mittel hast, die geistlichen Mittel, dein Blut vergossen hast, um uns ganz zu erlösen, freizukaufen, dass du uns liebst. Und lass uns auch wie eine Naemi mit leeren Händen kommen und sagen, Herr, wir brauchen dich, auch heute wieder, in dieser Woche ganz neu. Fülle uns und segne uns und lass uns festhalten an dieser großen Erlösung. Danke, Herr Jesus, auch für die Adventszeit, in die wir eintreten dürfen, um auf dich zu schauen. Amen.